Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Wenn morgen um 6 Uhr ein großer Krieg ist, dass ich befürchte, dann müssen wir jetzt konstatieren, dass wir das nicht mehr aufhalten können.
Das ist der Russland-Experte Janis Kluge und er hat diesen Satz vor fast einem Jahr gesagt, am Vorabend des russischen Einmarschs in die Ukraine. Janis Kluge hat recht behalten, der Krieg ließ sich nicht mehr aufhalten. Und während Länder wie Deutschland die Ukraine unterstützen, halten sich andere eher zurück, zum Beispiel Brasilien. Brasiliens Präsident Lula da Silva schlägt dagegen etwas ganz anderes vor, einen Friedensclub. Das ist ein Kommentarthema bei uns. Außerdem 10 Jahre AfD, die Dagegenpartei hat sich festgesetzt. Ich bin Sina Fröndrich, hallo. Er wollte Munition und bekam den Vorschlag eines Friedensclubs. So lässt sich der Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Brasilien zusammenfassen. Brasiliens Präsident Lula da Silva möchte der Ukraine keine Munition liefern und schlägt stattdessen vor, sein Land und China könnten in einem Friedensprozess vermitteln. Was ist davon zu halten? Eher wenig, meint unser Kommentator Stefan Detjen.
Mit seinem energisch vorgetragenen Vorstoß zu Friedensverhandlungen im Krieg gegen die Ukraine hat der brasilianische Präsident Lula da Silva den Bundeskanzler Anfang der Woche auf offener Bühne sichtlich überrascht. Olaf Scholz war es bis dahin gewohnt, dass seine Gesprächspartner im sogenannten globalen Süden den Krieg als weltweit störende, aber für sie doch fernliegende Angelegenheit betrachteten. Aufstrebende Wirtschaftsnationen wie Indien, Südafrika oder Indonesien wollen sich nicht in einen Konflikt hineinziehen lassen, den der Westen aus ihrer Sicht allein und möglichst bald mit Russland lösen sollte. Viele, so auch Brasilien, haben traditionell enge politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und sind empfänglich für Putins Erzählung, nach der er sich in der Ukraine nur gegen ein westliches Expansions- und Dominanzstreben zur Wehr setzt. Lula aber geht nun einen Schritt weiter und kündigt an, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Wenn ihr das nicht hinbekommt, werden wir das eben regeln, war die Ansage an den Kanzler. Scholz wollte Lula für seinen Klimaclub gewinnen, der erklärte, er werde jetzt erst einmal einen Friedensclub gründen. Lula drückte damit ein gewachsenes Selbst- und Machtbewusstsein aus, mit dem sich Schwellenländer als umworbene Rohstofflieferanten und politisch eigenständige Akteure auf der Weltbühne positionieren. Dass der brasilianische Präsident allein kaum als Friedensstifter in Europa erfolgreich sein kann, ist Lula bewusst. Er wies deshalb China die Schlüsselrolle in dem angestrebten Vermittlungsprozess zu. Doch dass der chinesische Staatschef Xi Jinping sich so einfach in den heiklen Vorsitz von Lulas Friedensclub drängen lässt, ist kaum zu erwarten. China hat in der Vergangenheit eine strikt an den eigenen Interessen ausgerichtete Außenpolitik verfolgt. Das Land strebt nach globaler Wirtschaftsmacht und politisch-militärischer Dominanz im asiatisch-pazifischen Raum. Um die Rolle einer globalen Ordnungsmacht hat sich China nie beworben. Dennoch ist nicht nur Lula da Silva klar, dass China für eine Eindämmung und Befriedung des Krieges in Europa gebraucht wird. Anfang November war Olaf Scholz nach Peking gereist, um Xi gleich nach dessen Machtausweitung beim 20. Volkskongress zu bitten, seinen Einfluss auf Putin geltend zu machen. Kurz vor Weihnachten telefonierte Bundespräsident Steinmeier eine Stunde lang mit Xi. Dass US-Außenminister Blinken seine für diesen Sonntag geplante Reise nach Peking kurzfristig absagte, lag an einem Spionagevorfall. Blinken wird ebenso wie Bundesaußenministerin Baerbock die nächste Gelegenheit suchen, den neuen chinesischen Außenminister Qin Gang zu sprechen. Es ist nicht zuletzt das Interesse an einem Engagement Chinas mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, das sie dazu drängt. China ist dabei, seine Außenpolitik neu zu definieren. Experten erwarten, dass das Land nach einer Phase der konfrontativen, sogenannten Wolfskrieger-Diplomatie andere, zumindest im Ton, konziliantere Ansätze suchen wird, um sein Gesicht international zum eigenen Nutzen einzusetzen. Die Ukraine bietet dafür Möglichkeiten. Schon jetzt hat China angekündigt, sich am Wiederaufbau des Landes zu beteiligen. Die Aussicht, ukrainische Eisenbahnnetze oder Häfen an die neuen Seidenstraßenprojekte anzuschließen und damit indirekt auch von den milliardenschweren Infrastrukturhilfen aus dem Westen zu profitieren, ist verlockend. Xi Jinping hat im Augenblick ein Interesse daran, dass Russland und der Westen ihre Kräfte gleichermaßen in der Ukraine binden. Aber es kann langfristig nicht in seinem Interesse sein, dass Europa zu einer Zone der Instabilität wird, in der sich auch für China keine lukrativen Geschäfte mehr machen lassen. Was auch immer Xi bereit ist, für den Frieden in der Ukraine oder wenigstens gegen eine Eskalation des Krieges zu leisten, ist gut und hilfreich. Aber Olaf Scholz hat in der denkwürdigen Pressekonferenz in Brasilia auch spontan und richtig darauf hingewiesen, dass jede Vermittlung Voraussetzungen haben muss. Der russische Überfall muss als Unrecht markiert werden, die brutale Eroberung fremden Staatsgebietes darf sich nicht auszahlen, das Völkerrecht muss Maßstab der internationalen Ordnung bleiben. Wer sich für den Frieden in der Ukraine engagiert, muss am Ende auch bereit sein, Garantien für seine Einhaltung und die staatliche Integrität der Ukraine zu gewährleisten. Ein Friedensclub, der das nicht anerkennt, wird als Kartell von Mächtigen enden, die sich die Ukraine nur zur leichten Beute ihrer eigenen Interessen machen.
Chinas Rolle im Krieg gegen die Ukraine, Stefan Detjen kommentierte. Alternativlos, das ist ein Wort, das Ex-Kanzlerin Angela Merkel immer wieder benutzt hat, um ihre Politik in diversen Krisen zu verteidigen. Gegen diese Alternativlosigkeit wandte sich vor 10 Jahren eine kleine Gruppe im hessischen Oberursel. Sie gründete die Alternative für Deutschland. Die Partei startete mit Kritik gegen die Euro-Rettungspolitik unter anderem und rückte in den Folgejahren immer weiter nach rechts. Für unsere Kommentatorin Nadine Lindner ist die AfD heute mehr denn je eine Herausforderung für Politik und Gesellschaft.
Die AfD wird 10 und ist mittlerweile fester Bestandteil des Parteiensystems. Oder anders ausgedrückt, die AfD hat sich etabliert. Vorhersagen, wonach sie, wie viele andere Parteien rechts der Union in der Vergangenheit, nach kurzem Erfolg in die politische Bedeutungslosigkeit fallen würde, haben sich schlicht als falsch herausgestellt. Im Gegenteil, sie hat eine Stammwählerschaft von etwa 10% bundesweit, im Osten deutlich mehr als im Westen, die sich weder von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz noch durch Parteispendenskandale oder innerparteiliche Schlammschlachten abschrecken lässt. Inhaltlich hat sie sich von einer Partei der Eurokritik zu einer themenflexiblen Dagegenpartei mit fester rechter Schlagseite entwickelt. Bei allen Großkrisen dieser Tage, Corona, Inflation, Energiepreise, Ukraine-Krieg, setzt sie darauf, die Verunsicherungen der Bevölkerung in Wut und Ablehnung des demokratischen Systems und dessen Repräsentanten zu verwandeln. Die AfD folgt dabei einer klaren Strategie. Götz Kubitschek, neurechter Publizist und nah dran an der Partei, hat es vor Jahren einmal so formuliert. Er spekuliere darauf, dass sich die Spaltung der Gesellschaft vertiefe, um Raum für die eigenen radikalen Ideen zu schaffen. Es geht also nicht darum, die Probleme in teils provokantem Tonfall zu benennen, um sie zu lösen, sondern darum, das System zu delegitimieren. Teile der AfD-Gründergeneration räumen mittlerweile ein, dass man damals nicht genau genug hingeschaut habe, wer da eigentlich in die Partei strebt und rechtsradikale Ansichten mitbringt. Diese Erkenntnis kommt zu spät. Kräfte wie Björn Höcke in Thüringen oder auch Hans-Thomas Tillschneider in Sachsen-Anhalt treiben längst ihren völkischen, dezidiert russlandfreundlichen Kurs voran. Was ist in Zukunft von der AfD zu erwarten? Parteichefin Alice Weidel will eine Regierungsbeteiligung 2024 in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg. Auch hier geht es um Strategie. Die AfD versucht nach vielen Oppositionsjahren eine Machterringungsoption ins Schaufenster zu stellen, um Wähler bei der Stange zu halten. Hinzu kommt, dass die AfD mit diesen Überlegungen auch bei anderen Unruhe stiften kann, zum Beispiel mit dem Hinweis, dass sich die CDU ja nicht ewig verweigern könne. Die AfD spekuliert auf einen Ermüdungsbruch der demokratischen Kräfte. Ein solcher Bruch entsteht medizinisch, wenn es eine wiederkehrende Belastung gibt. Und auch in der Politik und Gesellschaft ist die Ermüdung mit Händen zu greifen. 3 Jahre Pandemie und ihre Politisierung wirken nach. Die AfD formuliert es erstaunlich klar. Sie setzt darauf, dass die CDU und ihre Brandmauern nach rechts irgendwann umfallen. Die Landesverbände der CDU in Erfurt und Dresden agieren hier zwiespältig. Zwar sagen ihre Parteichefs Mario Vogt und Michael Kretschmer, dass sie Koalitionen mit der AfD ablehnen. Auf der anderen Seite verhelfen sie der AfD zu Einfluss und Geltung, wenn sie, wie in Thüringen diese Woche wieder, gemeinsam mit der AfD abstimmen, bei einem Gesetz über Spielhallen. Was ist jetzt zu tun? Es geht dringend darum, Gegenstandpunkte zu formulieren, der spalterischen Rhetorik etwas entgegenzusetzen. Parteien und Zivilgesellschaft müssen sowohl Problemlösungen als auch ein anderes Gesellschaftsbild aufzeigen. Denn das polarisierende Denken der AfD ist mittlerweile tief verankert. Ziel sollten dabei nicht nur die Hardliner sein, sondern die Verunsicherten und Zweifler. Die Ampelregierung muss dringend größere Anstrengungen unternehmen, ihre Entscheidungen und die Konsequenzen daraus zu erklären. Allein bei den Themen Waffenlieferungen, Energiepreise, Kohleausstieg und Flüchtlingsunterbringung ist der Diskussionsbedarf groß, nicht nur, aber vor allem in Ostdeutschland. Dabei müssen sich die Ampelparteien auch vor Augen führen, wie schwach ihre Vertretung teils in den ostdeutschen Ländern ist. Ein Blick auf die Zusammensetzung beispielsweise des Kreistags Görlitz zeigt, die AfD ist hier mit Abstand stärkste Kraft, Grüne, FDP und SPD sind marginalisiert. Die Ampel muss verhindern, dass hier ein kompletter Kommunikationsabriss stattfindet. Denn die AfD als gesellschaftliche und politische Herausforderung wird absehbar bleiben.
10 Jahre AfD und was für die anderen Parteien zu tun ist und bleibt. Nadine Lindner hat kommentiert. Berlin hat schon wieder die Wahl. Am kommenden Wochenende entscheiden die Hauptstädter, wer sie künftig regieren soll. Sie müssen erneut wählen, weil die letzte Wahl wegen diverser Fehler für ungültig erklärt worden war. Das gilt für das Abgeordnetenhaus, nicht aber für alle Bundestagsmandate. Das ist nicht immer ganz leicht, hier noch durchzublicken. Und deswegen warnt unser Gastkommentator Günther Banners auch, bei Auseinandersetzungen über Wahlen und das Wahlsystem gehe es auch um das Vertrauen in das parlamentarische System.
Von drei Seiten aus ist das Wahlsystem in Deutschland ins Gerede gekommen. Im Land Berlin müssen die Wahlen vom September 2021 wiederholt werden. Im Bundestag streiten die Parteien über eine Wahlrechtsreform, die das Ziel hat, die Zahl der Abgeordneten künftig zu begrenzen. Das Bundesverfassungsgericht ist seit Jahren immer aufs Neue mit Wahlrechtsfragen befasst. Mittlerweile schon fast 1,5 Jahre liegt das schier unbeschreibliche Chaos in der Hauptstadt zurück, das entstanden war, als gleichzeitig Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den kommunalen Bezirksparlamenten abgehalten wurden. Ein Volksentscheid zur Wohnungspolitik und, nicht zuletzt, der Berlin-Marathon kamen hinzu. Die Berliner Landesverfassungsrichter entschieden im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen müssten vollständig wiederholt werden. Ganz anders die Mehrheit des Bundestages. Die Ampelkoalition setzte durch, im Land Berlin müsse die Bundestagswahl nicht komplett, sondern nur in wenigen Wahlbezirken wiederholt werden. Dieser Widerspruch findet jetzt seine Fortsetzung in Karlsruhe. Die Verfassungsrichter wiesen Eilanträge gegen die Wiederholung der Berliner Landeswahlen zurück, wollen aber in der Hauptsache erst später entscheiden, also deutlich nach dem Wahltermin am Sonntag nächster Woche. Nur für Juristen ist das nachvollziehbar. Kurios ist es doch, was wiederum den Blick auf die Bundestagswahl in Berlin lenkt. Denn die Richter in Karlsruhe haben auch über Wahlprüfungsbeschwerden von Union und AfD zu entscheiden, die eine komplette Wiederholung der Bundestagswahl im Land Berlin zum Ziel haben. Das könnte, nicht ganz nebenbei, zum Ausscheiden der Linkspartei aus dem Bundestag führen, die nur wegen ihrer 3 gewonnenen Direktmandate dort in Fraktionsstärke vertreten ist. 2 davon hat sie in Berlin erzielt. Ob das Bundesverfassungsgericht die vollständige Wiederholung der Landeswahlen billigt, gleichzeitig aber eine Komplettwiederholung der Bundestagswahl in Berlin ablehnt? Gleiches ungleich behandelt? Kaum zu glauben. Bald schon steht dem Bundesverfassungsgericht ein weiteres Wahlrechtsverfahren ins Haus. Hintergrund sind die Überhangmandate für Parteien, die in einem Bundesland mehr Direktmandate erzielt haben, als ihnen nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Diese müssen mit Mandaten für die anderen Parteien ausgeglichen werden, was die Zahl der Abgeordneten im Bundestag auf nun 736 in die Höhe getrieben hat. SPD, Grüne und FDP wollen das ändern. Überhang- und Ausgleichsmandate sollen abgeschafft werden. Die Folge? Wahlkreissieger mit besonders schlechten Ergebnissen kämen nicht mehr in den Bundestag. Dagegen hat die Union den Gang nach Karlsruhe angekündigt. Wahlkreisgewinnern dürfe das Parlamentsmandat nicht verweigert werden. Auch solchen, die gerade einmal 25% der Stimmen erhielten? Sind das wirklich Wahlsieger? Nur der Koalitionsvorschlag garantiert eine dauerhafte Begrenzung der Zahl der Bundestagsabgeordneten. Politik und Justiz aber sollten in allen Fällen aufpassen. Wähler sind keine Rechtsexperten. Wahlgesetze müssen einfach, klar und nachvollziehbar sein. Die Auseinandersetzungen darüber drohen, das Vertrauen in das parlamentarische System zu unterminieren. Die Demokratiegegner warten nur darauf.
Der Gastkommentar von Günter Banners zu Wahlrechtsfragen war das. Gedichte, Rezepte und politische Reden, wird all das irgendwann einmal von Textrobotern geschrieben? Moderation in Sendungen wie dieser hier? Die Chat-Software ChatGPT wirft solche Fragen auf und auch Schulen sind mitunter unsicher, wie sie die künstliche Intelligenz einsetzen sollten. Unser Kommentator Christian Kretschmer spricht sich dafür aus, KI wie Textroboter auch im Unterricht zu nutzen.
Am Ende setzt sich durch, was nützlich ist. Schulen sollten deswegen schon heute lernen, mit neuer Technologie wie ChatGPT konstruktiv umzugehen. Ein Gymnasium in Frankenthal in Rheinland-Pfalz zeigt, wie es gehen könnte. Im Geschichtsunterricht hat ChatGPT eine Rede im Stile eines Verehrers des deutschen Kaisers Wilhelm II. Geschrieben. Die Schüler sollten sie redigieren und ergänzen. Ein neues Unterrichtskonzept auf Probe. Die Klasse wird hier zum Schreibpartner der künstlichen Intelligenz. Wir müssen uns anpassen, sagt der Schulleiter in Frankenthal. Und er hat recht. Natürlich braucht der Einsatz dieser Hilfsmittel auch Grenzen, etwa in Prüfungen oder für jüngere Schülerinnen und Schüler. Ignorieren ist jedenfalls keine Lösung. Ebenso wenig wie ein striktes Verbot von ChatGPT, denn das könnten die Lehrkräfte ohnehin kaum kontrollieren. Nur wenn sich die Schulen aktiv um einen sinnvollen Umgang mit ChatGPT bemühen, verlieren sie nicht die Kontrolle. Die Schulen müssen deshalb den Freiraum, den Mut und nicht zuletzt die Gelassenheit haben, um mit ChatGPT zu experimentieren. Es braucht didaktische Konzepte, um künstliche Intelligenz in den Unterricht zu integrieren. Fachleute sagen sogar, der gesamte Schreibprozess an sich wird sich durch Werkzeuge wie ChatGPT verändern, werde hybrid. Mensch und Maschine schreiben in Zukunft gemeinsam. Wie sträflich wäre es da vom deutschen Bildungssystem, das zu ignorieren? Nötig wäre ein nationaler Austausch. Warum nicht eine KI-Konferenz mit Schülervertretungen und Experten, angestoßen von der Kultusministerkonferenz? Dessen Präsidentin Astrid Sabine Busse hat bereits Ideen für den Einsatz von ChatGPT im Unterricht geäußert. Schülerinnen und Schüler könnten Gedichte interpretieren, schlägt sie vor, und dann ihre Interpretation mit der von ChatGPT vergleichen. Es ist selbstverständlich, dass jede Innovation auch ihre Grenzen hat. Was künstliche Intelligenz kann und was nicht, das müssen Lehrerinnen und Lehrer ihren Klassen klarmachen. Nur so lernen diese selbstbestimmt mit digitaler Innovation wie ChatGPT umzugehen. Das viel bemühte, aber treffende Stichwort lautet Medienkompetenz. Die Schule ist genau der richtige Ort, um das zu vermitteln. Hier lernen junge Menschen gemeinschaftlich, Technologie wie ChatGPT kritisch zu hinterfragen, lernen ihr nicht blind zu vertrauen, lernen aber auch, diese digitalen Hilfsmittel sinnvoll zu nutzen. Zu diesen digitalen Helfern zählen ja bereits seit langem Suchmaschinen, Taschenrechner oder auch einfach Rechtschreibhilfen am PC. Auch damit müssen Schulen umgehen. Und auch hier hat sich gezeigt, am Ende setzt sich durch, was nützlich ist. Die Technologie rund um ChatGPT wird sich weiterentwickeln. Nun liegt es am Bildungsbereich, das ebenfalls zu tun.
Ein Plädoyer von Christian Kretschmer. Und damit endet unsere Kommentarsendung. Mein Name ist Dina Fröndrich. Tschüss.